Mit 7:1 startet das deutsche Nationalteam in die WM gegen Curaçao. Wir kennen das Ergebnis natürlich aus so manch anderem Turnier, aber ja, ganz so auf diese Ebene wollen wir es nicht heben. Wir wollen jetzt sprechen über diesen Auftaktsieg, und zwar tun wir das gemeinsam mit Caroline Kipper, freie Sportjournalistin, und mit Martin Rafit von der Spielverlagerung Academy. Und los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Das Traurigste ist, dass solch ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh, und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Die gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß. Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, Caro Kipper mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, Caro.
Guten Abend an euch.
Und schönen guten Abend an Martin Rafit. Servus, Martin.
Bakuna Matata.
Sehr schön. Der musste natürlich sein. So, 7:1 gegen Curaçao. Caro, du darfst mal loslegen. Deine ersten Gedanken.
Meine ersten Gedanken zu dem Spiel. Ja, erstmal seit 2014 wieder ein Auftaktspiel gewonnen. Gesehen habe ich davon nur die Niederlage gegen Mexiko. Deswegen kann ich dazu bei dem Spiel gegen Japan nichts sagen. Ich finde, dass man gemerkt hat, also Überraschung, wir sind nicht in den USA, aber was man gehört hat, ist eben, dass diese Energie in der Mannschaft gut ist und dass irgendwie die Stimmung und so, was man dann halt so hört von dem ersten WM-Spiel, das hat man jetzt auch auf dem Platz gesehen, als das Spiel losging. Also da ist man mit viel Energie in das Spiel reingestartet, auch wenn Curaçao ein bisschen überraschend vielleicht gespielt hat für die deutsche Elf. Ist natürlich irgendwie logisch, dass das vielleicht wahrscheinlich der größte Bogen, Leistungsunterschied zwischen zwei Nationalmannschaften, die wir dieses Turnier sehen werden. Und das spiegelt natürlich jetzt auch das Ergebnis wieder. Aber ja, dafür, dass man vorher gesagt hat, dass Deutschland irgendwie nicht so richtig was gewinnen kann, weil wenn sie zu hoch gewinnen, dann sind sie zu... Ist das, was weiß ich, das habe ich mir jetzt tatsächlich
ohne
nicht mehr
Wert,
gedacht.
Wenn sie zu hoch gewinnen?
Ja, so, genau, danke. Und wenn sie nur 2-0 gewinnen, ist auch blöd. Und jetzt, glaube ich, ist es irgendwie, durften einige mal ein Tor schießen. Ja, und ich glaube, gehen die allermeisten, bis auf vielleicht einen, mit einem guten Gefühl vom Platz. Und ja, aber er hat natürlich jetzt auch nicht die Riesenaussagekraft, aber
ja. Der eine ist wahrscheinlich Leroy Sané oder du spielst auf die Verletzung von Jamal Musiala an. Aber jetzt ist erstmal die Frage, Martin, wir haben bei Testspielen ja schon den Befund gehabt gegen Finnland. Schwierig, das jetzt zu bewerten. Wie ist es denn jetzt bei diesem Spiel gegen Curaçao?
Also erstmal finde ich, muss man einen Bonuspunkt verteilen für den Stilpunkt, dass man auf 7:1 gegangen ist, so. Das finde ich, das, so. Das hat ja, das verdient einen Bonuspunkt, so, um das nochmal zu sagen einfach, weil ich nicht weiß, was ich da sonst noch zu sagen soll. So, dass wir jetzt mal reinkommen in das Turnier. Ja, ich finde es gar nicht so, ich finde es schwer zu sagen, wie es zu bewerten ist. Auf jeden Fall war Curaçao offensiv doch einigermaßen ernst zu nehmen. Da haben sie auch ein paar gute Leute. Defensiv hingegen eher nicht so. Und dementsprechend war dann auch der Spielverlauf und das Ergebnis. Ich glaube, dass sie der deutschen Mannschaft ein bisschen in die Karten gespielt haben, weil sie haben auf Raute umgestellt, Nagelsmann hat es komplimentiert im Interview danach, haben sie noch nie gemacht, dass sie sich was Neues trauen und so, haben halt die Mitte komplett zugemauert mit 6 Leuten. Aber dadurch halt auch die Flügel total geöffnet. Und ja. Also vor dem Spiel hätte ich gedacht, dass man dann in der Dynamik von Brown und Mecher, die dann aus breiten Räumen dann diese Dynamik nach innen erzeugen und dann schwer aufzunehmen sind, wenn du diese Räume nicht frühzeitig schließt und dann auch über die Dribblings von Wirtz und Sané, dass du die ganz schön aufschrauben kannst da und vor allem, dass du wahrscheinlich gegen die Systematik von Deutschland dann mit der Raute überhaupt nicht die Spielverlagerung, also die Seitenwechsel blocken kannst und du dann einfach nach Seitenwechseln komplett auseinandergenommen wirst. Deswegen auf dem Papier hätte ich jetzt gesagt, ist keine gute Idee. Und in der Praxis war es so, war es ein bisschen besser, als ich auf dem Papier erwartet hätte, weil das Deutschland ein bisschen zu fokussiert aufs Zentrum gespielt hat, erstmal.
Ja.
Und diese offenen Räume auf dem Flügel dann immer nur mal so punktuell genutzt hat. Aber dann im Laufe des Spiels immer mehr. Und da hat man dann auch gesehen, dass das dann keine so gute Idee war letzten Endes. So Kimmich im Antrippeln dann noch zwei Tore aufgelegt im zweiten Durchgang, was dann nochmal diese Räume nochmal mehr gezeigt hat. Also ich glaube, da hat dann Nagelsmann die richtigen Schlüsse auch gezogen und das auch ein bisschen geknackt. Und das ist eher dann so ein bisschen noch obendrauf, dass es keine so hohe Qualität ist, wenn die dann taktisch auch noch was machen, was uns eher in die Karten spielt, dann ist das natürlich ein angenehmes Spiel. Die defensive Performance wirft Fragezeichen auf, zumal dieses Gegentor nicht beim Stand von 4-0 passiert, sondern beim Stand von 1-0, was genau der Stand ist, wo man es wirklich nicht haben will. Deswegen ist es jetzt kein, ich würde es jetzt nicht so überschwänglich bewerten, wie man ein 7-1 bewerten könnte, aber es hat natürlich nochmal unterstrichen zumindest, was wir dann ja nach der eher skeptischen Vorbesprechung zum Turnier auch am Ende nochmal gesagt haben, dass das natürlich schon eine Mannschaft ist, die ziemlich cool kicken kann. So. Mhm. Und das hat man da jetzt nochmal in Action gesehen. Ich glaube nicht, dass die restliche Fußballwelt jetzt gerade denkt, dass die deutsche Nationalmannschaft dann ein unterwältigendes Turnier spielen wird im weiteren Verlauf.
Ja gut, so genau kann man es aber natürlich jetzt auch gerade nicht sagen. Aber dann lass doch mal bei dem größten Kritikpunkt bleiben, nämlich die Phase zum 1:1 und nach dem 1:1. Im Grunde die einzige Phase, in der Curaçao so wirklich auch ein bisschen Torgefahr ausgestrahlt hat. Also wenn man sich die Entstehung anguckt vom 1:1, da haben wir da einen Freistoß, der in der eigenen Hälfte ausgeführt wird mit einer langen diagonalen Seitenverlagerung und dann schieben Brown und es müsste Wirtz gewesen sein, beide auf denselben Spieler. In der Halbspur läuft läuft durch und wird von niemandem aufgenommen und passt dann in die Spitze. Da bekommt Jürgen Lokadia den Ball. Schotterbeck verteidigt ihn zweimal und beim zweiten Mal spitzelt er den Ball zu Comenencia zurück und der trifft dann abgefälscht ins Tor. Das erste war quasi ein Missverständnis. Zwei Spieler gehen auf denselben Spieler. Das zweite aber, Caro, was mir da aufgefallen ist, war so ein fehlendes Problembewusstsein von Alexander Pavlovic, hätte ich gesagt. Er war der Sechser, der quasi am nächsten war zu Comenencia in der Halbspur. Und als der den Pass gespielt hat auf Lokadia, geht Pavlovic in die letzte Kette mit rein. Also er steht letztlich quasi dann neben Schlotterbeck und hat quasi kein Gefühl dafür, dass die eigentliche Gefahr eher aus dem Rückraum kommt, weil in der Kette, also letztlich hat er da keine Funktion, er hat auch keinen Gegenspieler. Ich weiß nicht, wollte er das zu übereifrig machen? Ist das, weil du das Thema ja auch öfter aufgebracht hast, Abstimmung, defensives Mittelfeld und Verteidigung, dass du jetzt mal sagen, wie du das einordnest?
Das war nicht das erste Mal in dem Spiel, dass Pavlovic mit in die Innenverteidigung gerückt ist. Also ein paar Minuten früher war das auch schon. Da hat Schlotterbeck auf links den Ball erobert und dann hat logischerweise einer gefehlt. Und Pavlovic ist zurückgerückt und Kimmich ist auf die Sechs gegangen. Das war ziemlich genau 5 Minuten vor dem 1:1, haben wir das schon mal gesehen. Das hat jetzt in der Situation nicht so viel gebracht, aber das war auch um den Punkt rum, wo man das Gefühl hatte, jetzt gibt Deutschland das Spiel ein bisschen aus der Hand. Sie sind oft vorne hängen geblieben. Also Martin hat es schon gesagt, Deutschland hat viel zentral versucht, wo Curaçao einfach sehr gebannt dastand. nach eurem Taktikschwerpunkt von der Bundesliga traue ich mich das gar nicht mehr zu sagen, aber Thema Manndeckung hat, glaube ich, auch in der ersten Phase des Spiels eigentlich ganz gescheit geklappt bei Curaçao. Mhm. Wer den Schwerpunkt nicht gehört hat, Max hat ein brennendes Plädoyer dafür gehalten, dass ihm viel zu viel als Manndeckung bezeichnet wird. Sehr arg verkürzt jetzt von mir.
Ja, aber es gab halt eine Zuordnung im Zentrum, das kann man jetzt schon so sagen. Es war keine krasse Manndeckung von Curaçao, aber sie haben ja auch deshalb mit 4-4-2 Raute wahrscheinlich gespielt, weil sie damit mindestens drei, eher eben sogar vier im Zentrum haben, plus eben Innenverteidiger. Und da gab es schon eine Zuordnung. Also Bakuna hat immer den Zentralen genommen. Komenencia war eher so auf Würz abgestellt. Und Bakuna auf der anderen Seite, Entschuldigung, ich meine, also 7 und 10, es gibt ja zwei Bakunas. Sorry, da hätte ich genauer sein müssen. Also Juninho Bakuna, der sollte dann Matcher aufnehmen. Und deswegen sah es eben manchmal aus wie so eine Mann-Deckung. Entschuldigung, das nur zur Erklärung.
Danke. Und das sind sozusagen die zwei Seiten der Medaillen, dass man das nicht mehr so richtig Ideen gekommen sind. Man hat den Platz über die Flügel über Browns Seite häufig gesehen, aber die Seite von Kimmich und Sané war zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders im Spiel. Das war die eine Seite der Medaille, dass man eben viel zentral gekommen ist, es relativ ideenlos wirkte, weil man über die Strafraumgrenze nicht wirklich hinausgekommen ist. Und dann, ich glaube, das war der zweite Fehlpass von Tah. Und für mich sind das dann am Ende auch einfach kleine Fehler, die überraschend kommen von solchen Personalien. Klar kann man sagen, dass Schlotterbeck das nicht schlau geklärt hat, auch in der Szene. Ich fand es aber auch ganz schön rausgespielt von Curaçao dann. Also da war, glaube ich, einmal eine kleine Hacke dabei. Ich würde es jetzt aber auch nicht überbewerten, weil für mich sind es eher individuelle Fehler als jetzt wirklich einen taktischen Fehler. Aber vielleicht sehe ich das auch nicht so richtig, weil das. Mir hat sich das schon erschlossen, warum Pavlovic da eingerückt ist.
Ja, darf ich reingrätschen?
Ja.
Pavlovic hat auf den Stürmer reagiert. Der Ball springt ja von Schlotterbeck, von Lokadia zu dem anderen Stürmer, glaube ich. Und der hatte dann einen kleinen Vorteil gegenüber Tah. Also es drohte, dass der Stürmer an Tah vorbeiläuft und ein freies Schussfenster hat. Und Pavlovic hat das verteidigen wollen. Okay. Er ist so außen rumgelaufen, um den Stürmer aufzunehmen und den Schuss zu verhindern und war deshalb weg. Und es haben halt, das hat Klopp auch gesagt, dass ein Matcher da gepennt hat in dem Moment. Matcher spekuliert darauf, dass die Situation geklärt ist und bleibt 8 Meter daneben dann einfach stehen, anstatt durchzulaufen und den Raum zu kontrollieren. Wird's übrigens auch. Wirtz hatte sogar noch die bessere Position, in diesen Raum zu kommen. Ist natürlich der Offensivspieler, deswegen macht man vielleicht einen kleineren Vorwurf da. Aber es war übrigens ganz witzig, dass im Grunde direkt beteiligt an dem Ding waren Metscher und Wirtz, die das 1-0 machen und Schlotterbeck und Brown, die das 2-1 machen. Ja. Also so, da wurde sehr, sehr 1-1 die offensive Aktion mit den Defensivfehlern aufgewogen. Mangelnder Notstand bei vor allem, würde ich sagen, Wirtz und Metscher, die dann nicht jetzt gedacht haben. Klopp hat das auch gut gesagt, dass er gesagt hat, du musst in dieser Situation immer auf den, du musst dich im Grunde immer aufs Worst-Case-Szenario vorbereiten. Du musst immer denken, was passiert denn, wenn Schlotterbeck das Ding nicht klärt? Weil das ist ja noch in einer gefährlichen Zone. Und das haben wir in dem Moment da nicht gesehen. Und ich hoffe, das wird dann in entscheidenden Momenten besser. Da ist wahrscheinlich dann auch die Spannung höher und da hast du auch wirklich, ich glaube, wenn du halt so früh 1-0 gegen Curaçao führst und dann auch Chance nach Chance nach Chance hat, gerade Matcher hätte ja zu dem Zeitpunkt schon Hattrick haben können, so, dann hast du wahrscheinlich dann auch nicht so das Gefühl, oh, lass die bloß nicht zum Schuss kommen, sonst passiert dir sonst was. Er war ja auch am Ende dann nicht wirklich gefährlich für die Mannschaft. Und deswegen hoffe ich, dass das dann einfach in einem, gegen einen ernsthaften Gegner, ja, vor dem man auch ein bisschen mehr Schiss hat, sage ich mal, dass das dann noch besser verteidigt wird. Aber ja, es ist auch ein bisschen das, was ich bei Metscher dann auch schon kritisch angemerkt habe, als wir in der nach dem Finnland-Spiel gesprochen haben, dass der halt manchmal so ein bisschen abschaltet und nicht die,
der nimmt sich raus,
nicht so viel macht wie sollte.
Aber jetzt zusammengenommen damit, dass ja auch das Anlaufen oder Zustellen vorne ab so einem gewissen Zeitpunkt, ich würde sagen so ja 15. Minute hat das auf einmal nachgelassen, dass das auch weniger gut war. Also Wirtz war manchmal nicht gut postiert, einmal sehr eindeutig hat man es gesehen bei Leroy Sané, der hat einfach seinen Gegenspieler auf den Außen offen gelassen, das ist vielleicht noch okay, aber in dem Moment, wo der Ball da ist, muss er die Lücke zulaufen und da stand aber der Gegenspieler schon mit einem Bein hin im Rücken von Sané, deswegen konnte der ganz easy über den linken Flügel aufbauen. Ich glaube, dass man da auch Nagelsmann auch schreien hat hören, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so geplant war. Ja, es ist Curaçao und ja, bis dahin lief das Spiel total gut, aber gleichzeitig, also eigentlich kann man ja dieses Spiel noch als weiteres Testspiel verstehen. Du musst es sowieso gewinnen, sie haben es jetzt auch gewonnen, aber du weißt, was noch kommt in der WM, du weißt, du hast nicht viel Zeit, um dich einzuspielen, haben wir ja auch alles thematisiert in den letzten beiden Sendungen. Ich weiß nicht, Caro, bin ich da jetzt zu streng, wenn ich sage, eigentlich muss man doch erwarten können, dass man gerade eine 15. Minute da schon noch Druck auf Gegenspieler aufbaut und das Curaçao dann nicht ganz so einfach macht, erstmal ja überhaupt in so eine Ballbesitzphase reinzukommen?
Also ich bin da erstens ein bisschen milder, glaube ich, weil die sind ja gerade erst ins Turnier gestartet und da würde ich jetzt mal jeder einzelnen Mannschaft in diesem Turnier zugestehen, die ersten 20 Minuten den einen oder anderen Fehler zu machen oder irgendwas nicht so rund läuft. Aber um auf deinen Punkt zu kommen, was Wirtz und Sané angeht, die hatten natürlich auch riesige Räume, die abdecken mussten. Also die mussten beide sehr, sehr viel laufen, also gefühlt konnten sie fast nur falsch stehen, weil das ist mir zumindest so aufgefallen, dass sie einen sehr, sehr großen Raum beide besetzen mussten. Also da war einfach viel, viel Rasen vor und hinter beiden.
Ja, Raute halt. Also wenn du gegen eine Raute spielst, ist halt das der freie Raum, der besetzt werden kann, offensiv wie defensiv. Ja, Martin, wie siehst du denn das? Das Agieren im defensiven Verbund und auch so diese Schärfe, weil wir haben ja gesehen in der Anfangsphase schon, als auch das Gegenpressing noch ein ganz anderes war. Ich meine, im Grunde fällt das 1-0. Ja, man kann es als eine Gegenpressing-Aktion bezeichnen. Es war auf jeden Fall quasi im Anschluss eine Chance, wird der Ballbesitz gehalten und dann mit einer sehr schönen Aktion zwischen Metscher und Wirtz wird dann das 1-0 erzielt. Aber da war ja schon eine Schärfe im Spiel, die sich auch in der physischen Zweikampfführung ausgedrückt hat. Ich meine, am Ende kommt hier Deutschland mit 18-11 Fouls raus. Also sie haben das, was sie sich vorgenommen haben, das haben sie umgesetzt, nämlich gegenzuhalten gegen Curaçao. Aber dann eben ab einem gewissen Punkt hat genau das gefehlt und da hast du dann gesehen, wie einfach es dann für Curaçao war, zumindest mal in die Nähe des Tores zu kommen. Dass dann ein Tor fällt, ist ein bisschen Pech, haben wir gerade ja auch schon mit erwähnt. Aber wie siehst du denn das?
Und sogar 8 Schüsse von Curaçao insgesamt. Das kann man natürlich auch besser gestalten. Ich glaube ein bisschen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da jetzt nicht drüber reden, nur weil wir halt einen Podcast aufnehmen und drüver reden, ne? Weil es ist ein 7-1 gegen unterklassigen Gegner. So, das ist, da glaube ich, kann man auch einfach abwatschen als who cares? Mhm. Ein bisschen wo ich aber nochmal stattdessen vielleicht ein bisschen drauf achten würde, ist so das Thema Ballbesitzdominanz, so, weil ich fand, mit dieser Enge, die Curaçao im Zentrum hat. Ich meine, sie haben es ein paar Mal auch gut gelöst, so. Aber generell ist es ein Gegner in der Konstellation, den du relativ einfach gegenpressen kannst. Weil du musst keine Flügel kontrollieren. Mhm. Alles steht im Zentrum. Du kannst dich aufs Zentrum konzentrieren, so. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon mal jetzt in den letzten Spielen auch erwähnt hatte, aber ich habe so ein bisschen als relevanten Punkt im Kopf, dass man könnte argumentieren, dass die deutsche Mannschaft die Spiele nicht langweilig genug macht. In dem Sinne, dass sie zu häufig einfach Sachen so ein bisschen probieren. Einfach mal einen Ball ins Zentrum, einfach mal einen Ball auch auf einen Spieler, der irgendwie von 2-3 Leuten umgeben ist, in der Hoffnung, dass dann Musiala, gab eine Situation, wo Musiala so einen Ball kriegt, dreht sich in den Gegenspieler rein, tunnelt dann den Gegenspieler. So, das kann natürlich mal funktionieren, aber wir haben auch Situationen, wo dadurch relativ früh im Angriff, wo die Absicherung noch nicht steht, wo der Gegner noch nicht nach hinten gedrückt ist, sondern wo der Gegner noch einigermaßen viel Raum auch für einen Konter zur Verfügung hat, dass dort dann Bälle verloren gehen aus relativ, ja, ein bisschen, würde ich sagen, kopflosen Versuchen, sich da irgendwie durch die Mitte durchzuspielen. Und ich glaube, dass es dann gerade gegen so mittelstarke Gegner, die man eigentlich noch relativ souverän besiegen will, gerade gegen solche Gegner, aber vielleicht auch gegen Top-Gegner, wo in Spanien dann einfach den Gegner auch einfach laufen lässt, mal 30 Minuten und keine Chance kreiert, aber der Gegner halt 30 Minuten laufen muss und Spanien dann halt defensiv stabil ist dadurch, weil nur der Gegner läuft und Spanien einfach den Ball hat. Solche Phasen wären, glaube ich, eigentlich schon noch wichtig für die Mannschaft. Und das weiß ich nicht, ob das Teil des Plans ist oder ob man einfach die ganze Zeit sagt, okay, wir sind in den Positionen, wir versuchen anzugreifen und dann wird Gegenpressing und Konterabsicherung halt ein bisschen schwerer, als wenn man den Gegner sehr, sehr viel laufen lässt. Also das Spiel in die Breite, beide Seiten miteinander verbinden, wo ich auch das Gefühl habe, wenn die Mannschaft das macht, kommen sie auch in den besseren Angriffsfluss rein und kreieren auch bessere Chancen. Und trotzdem machen sie es ziemlich häufig wenig oder nur sehr zögerlich. Also für mich ist, glaube ich, auch wenn ich mir das gerne angucke, dass die einfach durch die Mitte ballern und Musiala drei Gegenspieler tunnelt, so ist ansehnlich, macht durchaus Spaß, aber ich glaube, jetzt im Sinne des Erfolgs würde es Sinn machen, ein bisschen mehr in die Breite zu spielen und ein bisschen mehr den Gegner noch laufen zu lassen und hinten reinzudrücken.
Ja, das fand ich auch auffällig. Ich weiß nicht, Caro, ob das auch auf deinem Zettel noch mit dabei stand, aber es gab breite Phasen und ich glaube vor allem, dass es nach der ersten Trinkpause besser war. Ich glaube, da hat er ihnen die Anweisung gegeben, was sie gegen die Raute machen sollen und hat ihnen unter anderem gesagt, verlagert halt einfach mal ein bisschen mehr, weil dann haben sie einen weniger, den sie zum Rüberschieben haben und das wurde dann, glaube ich, besser. Und dann war die Breite auch besser abgedeckt und es war auch auf dem Wirtsflügel. Es lief sowieso wieder eigentlich fast alles über den Wirtz- und Brown-Flügel. Da war die Breite auch häufiger noch da, aber es gab ganze Phasen, Caro, in denen alle sehr eng innen standen und wo ich auch so den Eindruck hatte, also das ist ja irgendwie auch schön, dass ihr versucht, euch da jetzt immer durchzuzocken und Florian Wirtz ist wirklich auch immer rein ins Getümmel gegangen und Pavlovic hat immer zurück in den Urwald aus gegnerischen Beinen reingespielt. Aber links und rechts waren halt einfach riesige Streifen rasenfrei. Und da wollte irgendwie keiner rein. Also ich hatte auch den Eindruck, sie haben es sich vielleicht sogar ein bisschen schwer gemacht dann in dieser Phase. Ist dir das auch so aufgefallen?
Sané hatte ja auch einige Male den Ball, aber hat auch dann oft direkt zurückgespielt. Also wenn der Rasen frei war, heißt es nicht, dass da jemand reingelaufen ist. Und was ich zu Curaçao noch ergänzen würde, die haben halt auch einfach strukturierte Konter gespielt. Also wenn ich da an das Eröffnungsspiel denke, Südafrika, die haben halt mal den Ball nach vorne gebolzt, jetzt übertrieben schlimm, ja. Gesagt. Es war ein sehr schlechtes Spiel. Aber trotzdem fand ich da das doch strukturiert und man hat gesehen, da ist ein Plan hinter. So, Punkt. Also das war jetzt auch...
Ja, darfst du aber nicht zulassen. So, das werden ja alle halbwegs vernünftigen Gegner im Turnier haben. Und das ist ja genau das, was du unterbinden willst, dass man das sieht.
Ja, weil halt dann der Zugriff irgendwie gefehlt hat. Also ich muss sagen, also es ist natürlich auch ganz viel Licht in dem Spiel mit dabei. Also Strafraumbesetzung zum Beispiel fand ich super gut. Ich fand auch die Vor-Strafraumbesetzung, also quasi alles, was vor dem Strafraum stattfindet, war jetzt eine Nord-Wortschöpfung von mir, fand ich gut. Da hatten sie wahnsinnig viele Aktionen und sie haben es schon immer wieder ganz gut geschafft, eben in der Tiefe was anzubieten und damit eben auch Curaçao vor Entscheidungen zu stellen. Und mal haben sie dann die Tiefe bespielt, dann sind sie aber quasi vor dem Strafraum geblieben, rund um den Strafraum herum. Es gab auch eine Situation, in der hat Leroy Sané was gemacht. Hättest du das Bild angehalten, hättest gesagt, was passiert jetzt, hätte ich auf jeden Fall 10 Euro verloren, weil ich gewettet hätte, okay, der schießt jetzt. Er hat nämlich den Ball bekommen, rechte Strafraumeck, war komplett frei, hat schon aufgedreht, zieht auf zum Schuss und dann legt er den Ball aber noch auf Pavlovic und das war dann der geklärte Schuss zur Ecke. Also sie hatten wirklich auch eine gute Entscheidungsfindung dann auch im Strafraum bei, ich glaube, insgesamt 63 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum. Also was ich damit sagen will, ist, ganz viel war gut und dementsprechend haben sie dann auch viele Tore und viele Torchancen sich herausgespielt. Aber eben, ja, also dass man eben Konter sieht von Curaçao und auch so einmal den Eindruck hatte, ich meine, einmal kommt Manuel Neuer bis an die Mittellinie raus, ein bisschen vielleicht auch, weil ihm langweilig war, aber er musste es in der Situation auch. Und hätte er den Kopfball da aber nicht genau zum Mitspieler gebracht, hätte schon wieder ein Riesenproblem geben können. Also ich bin wirklich so ein bisschen hin und her gerissen nach dieser Partie. Natürlich viel gut, aber ich kann es immer noch nicht so ganz packen. Was ist denn jetzt eigentlich die Idee, die ihr auch im Pressing habt? Also Caro, das, was wir letztes Mal ja auch schon besprochen haben. Ich weiß nicht, es fällt mir schwer. Geht's dir ähnlich?
Mir fällt das ein bisschen schwer, da die ersten 20 Minuten so separat vom Spiel zu betrachten, weil am Ende des Tages hast du ja einige, also erstmal gute Standards gehabt. Das 2-1 ist durch einen Standard gefallen.
Sind die Standards gut, wenn sie immer nur auf Schlotterbeck gehen? Also wie lange werden die noch gut sein im Turnier?
Ich sag, das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Die spielen jetzt jeden auf Schlotterbeck und zack, im 16. Finale gegen Brasilien. Dann sind alle auf Schlotterbeck, dann stehen die zu viert an Schlotterbeck und dann kommt Tar von hinten und macht ihn rein.
Ich hoffe es. Und ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen, ich bin erbost darüber, dass man beim Stand von 7-1 in der 95. Minute noch eine Standard-Situationsvariante verballert mit diesem,
hab ich mich auch,
mit diesem Freistoß der Kägelix.
Ich habe generell gedacht, ich fand das in den Testspielen schon seltsam, dass man so klar die Varianten schon zeigt. Und ich habe ein bisschen die Vermutung, dass das, also das war jetzt ein Gag mit dem Schlotterbeck-Fake, aber ich glaube, das muss man eigentlich ja schon in so einem Turnier ein bisschen einkalkulieren. Und ich weiß nicht, ob die so viele Varianten haben, dass die sagen, wir ballern jetzt ein paar raus und dann die wir später nutzen, sind eh dann andere als die wir ja dann haben. So, keine Ahnung. Aber ja, das wäre, ansonsten ist das ganz schön fahrlässig.
Ja, so, sorry, Caro, jetzt haben wir dich voll rausgebracht. Aber du wolltest ja eigentlich die Standards loten. Entschuldige.
Genau, also hat jetzt ja zumindest einmal mal geklappt mit Schlotterbeck.
Fast zweimal.
Und 3-1, das war, der Elfmeter ist entstanden, als Matcher so sich durch den Strafraum geschlagen hat. Das 4-1, also Musiala war ja sowieso das ganze Spiel an einem Tor dran, das hast du richtig gemerkt, der will jetzt ein WM-Tor machen, der will zeigen, dass er voll da ist, beziehungsweise gut da ist und auf dem richtigen Weg ist und das Potenzial hat sich bei dieser WM, also das hast du schon sehr gemerkt und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, du hast bei ganz vielen Spielern so eine riesengroße Motivation auf dem Platz gesehen, sonst wären da auch keine 7 Tore gefallen, wenn die nicht alle hätten Tor schießen wollen. Und gerade bei Musiala beim 4-1, die Vorbereitung war von Kimmich, der ein sehr konzentriertes Spiel auch gemacht hat, viele kluge Entscheidungen getroffen hat. Ja, und dann hast du halt in der zweiten Hälfte schon verschiedene kreativere Spielweisen gehabt. Also es ist dann mehr über Flanken gelaufen, logisch. Kam ja dann schon nach dieser ominösen Werbepause da in der ersten Hälfte.
Trinkpause meinst du?
Nee, Werbepause.
Das ist unverschämt.
Das Stadion war auf 21 Grad runtergekühlt. Ohne einen Schluck Wasser hätten die das nicht durchgehalten. Ja, dann Brown hat ein großartiges Spiel gemacht, hat dann auch noch ein Tor gemacht und eben auch dann, ich gehe jetzt so auf die Einzelspieler, weil das eben mein Take ist, dass du einfach diese gemerkt hast, die wollen eine geile WM spielen und die wollen sich jetzt erstmal ins Selbstbewusstsein reinspielen und so ein bisschen die Muskeln auch spielen lassen in dem Auftaktspiel. Und darf, ich meine, 2 vorbereitet, ein Tor selber gemacht. Wie lange war der dann auf dem Platz? Keine halbe Stunde.
Und vor allem, wie er die vorbereitet hat.
Der hätte sonst 9 Score gemacht, wenn er durchgespielt hätte.
Nee, da hätte, da hätte er die Luft für nicht gehabt, Martin.
Ja, er führt jetzt die Torschützenliste an. Kann so bleiben, würde ich sagen. Nee, aber das würde ich jetzt einfach mal auf der Pro-Seite anführen, dass ich glaube, dass dadurch sehr viel geht. Dass dieses Selbstbewusstsein bei den vergangenen beiden WMs auf jeden Fall gefehlt hat. Ja. Und ich das deswegen nicht unterschätzen würde, auch wenn ich die Kritik verstehe, auch an den Standards, da kann ich jetzt einfach nichts zu sagen, weil das müssen wir ein bisschen abwarten. Und ich glaub, das überwiegt halt gerade bei mir, dass du merkst, die haben alle Bock und die wollen eine gute WM spielen und das Selbstbewusstsein wird nach so einem Spiel jetzt erstmal nicht fallen und ich finde eben auch, ich mache jetzt erstmal einen Punkt.
Ich finde aber dieses, da muss man mal abwarten, ist eigentlich so ein bisschen die Bottomline von dem Spiel, weil alle Sachen, die wir jetzt gesagt haben, die können halt gegen einen stärkeren Gegner dann auch ein bisschen anders aussehen. Ne? Also das, was ich gesagt habe, sie spielen nicht genug in die Breite. Ja, vielleicht spielen wir ja gegen anderen Gegner dann mehr in die Breite. So die bisschen Ernsthaftigkeit im Verteidigen hier und da. Wahrscheinlich ist sie gegen einen anderen Gegner dann irgendwie auch zumindest mehr da. Auch wenn es natürlich schon zumindest ein kleiner Fingerzeig auf die möglichen Schwächen auch der Mannschaft sind, wo man dann halt in diesen Spielen gucken muss, treten die ein. Aber das sind sowohl die Stärken als auch die Schwächen, die wir heute gesehen haben, kannten wir auch schon vorher. Mhm. Also eigentlich war es, im Grunde kann man unterm Strich sagen, das war exakt das Spiel, was man erwarten musste. So, es ist alles genau so gekommen, wie man es vorher gesagt hätte, inklusive 3 Scorer für Undorf und keiner für Sané. Also es war alles, es ist komplett gescriptet eigentlich, das Spiel. So, es gibt uns keine Erkenntnisse, wir nicht eh schon hatten.
Ich habe auf Blue Sky gelesen, Leroy Sané ist doch einfach Ragebait in Menschenform. Das war so nach so einer Aktion, wie da halt einfach in den Wald aus Menschen im Zentrum einfach reingedribbelt ist und aber auch so gar nicht eine Anschlussaktion gehabt hätte, wenn er das Dribbling gewonnen hätte. Er hatte natürlich aber auch gute Aktionen. Also ich will jetzt nicht hier Sané-Bashing betreiben, aber dann würde ich doch vorschlagen, dann lass doch quasi die personellen Erkenntnisse durchgehen, weil alles andere ist ja wirklich immer so unter Vorbehalt. Caro, wer hat dir denn besonders gut gefallen? Über wen müssen wir hier kurz sprechen?
Also ich würde so ein bisschen in Phasen des Spiels unterteilen. Also über Undorf haben wir jetzt schon gesprochen, weil das, ja, 3 Scorer, ist einfach Hammer. Am Anfang des Spiels ganz klar Matcher. Also wenn irgendwas war, es war immer ein Matcher. Also das erste Tor, Matcher erobert da den Ball, Matcher geht da in den Strafraum. Also der war ja wirklich überall, wie so ein Duracell-Häschen. Dann Brown war auf seiner Seite extrem aktiv. Also gerade die ersten Minuten ging viel auch über die Seite, hat dann ein eigenes Tor gemacht, durfte auch die Ecke schießen, die dann zum 2-1 geführt hat. Also die zwei so in der auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Bei Schlotterbeck, der hat zwar auch seine Anteile am 1-1, aber hat auch vorher 2 Konter entschärft, das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Aber ich soll ja einen eigentlich sagen, der mir am besten gefallen hat.
Ja, jetzt hast du halt einfach schon mal 3 genannt.
Es ist auf jeden Fall Brown.
Ja. Martin, allein dieser Pass von Brown auf Musiala war es, glaube ich, das war quasi unmittelbar vor dem 1-0. Das war dann die große Chance, wo erst Musiala geblockt wurde und direkt fällt dann das 1-0. Da hast du was gesehen, was eben Brown dem Team gibt, was man von Raum vielleicht nicht immer so bekommt.
Ja, der Abschluss bei seinem Tor auch mit dem schwachen Fuß.
Ja, stark.
Ja, der deutsche Philipp Lahm. ich greife mal ins ganze Regal.
Sehe schon, ja.
Super Spiel. Toller Typ. Geil, dass der jetzt so dass er pünktlich fertig ist. So, dass jetzt so die WM jetzt gerade so terminiert ist, dass man jetzt sagt, er hat jetzt das Leistungsniveau, dass der richtig, richtig helfen kann. Super.
Ja.
ja. Freut man sich.
Wechsel lieber das jetzt schnell abschließen, bevor er noch teurer wird. Also,
ja, ja, genau. Und also bevor ich es vergesse, ich habe ein geiles Ratespiel. Mhm. Wir haben zwei Spieler mit 100% Passquote. Wer sind die beiden?
Tja, Manuel Neuer. Ach nein, der hatte richtig? Aber der hatte den einen Abwurf. Eigentlich darf das nicht zählen. Der hat diesen einen katastrophalen Abwurf. Und in meiner Welt zählt das als Pass, aber bei den Statistikanbietern nicht. Kannst dich nicht erinnern?
Ach so, echt? Ja. Nee.
Doch.
Ich kann den nicht. Der hat tatsächlich auch nur 3 Pässe hier gezählt. Ja. Das ist ja geil. Schneuer hatte nur 3 Pässe? Das ist crazy.
Ja, und dann
ja.
Jonathan Tah als Zweiter?
Nee.
Dann muss Caro weiterraten. Ich bin ja quasi raus.
Caro?
Kannst du auch raus.
Ich überlege, ob irgendeiner von den Einwechselspielern
Startelf. Einwechselspieler zählen nicht bei sowas, dass sie, die haben dann immer 2 Pässe gespielt.
Also um
so.
Zu Brown zu sagen, das wird keine 100%ige Passquote sein, aber das war
95?
Schon eine sehr gute.
Ist die zweitbeste tatsächlich. Also, oder drittbeste nach den beiden 100ern. Mhm. 95. Hau raus, sag einen Namen.
Komm, Caro.
Sané.
Der die mit Abstand schlechteste, Abstand schlechteste 63%. Ja. 100% hat Kai Havertz. Randomly.
Das war so klar, ey. Aber waren das für Pässe von Kai Havertz?
Ja, vor allem wie viele. Der hat auch nur 8 Pässe gespielt. Ja, der war nämlich gar nicht so eingebunden. Genau, ja. Okay. Der hat jetzt auch wieder die Rolle sehr mittelstürmerisch gespielt.
Der hat doch keine 8 Pässe gespielt.
Also steht, ist es dir zu wenig oder zu viel?
Zu wenig.
Also viel waren es nicht. Warte mal, ich gucke auch mal nach. Vielleicht manchmal haben wir.
Steht hier auf WhoScored. Ich bin auf WhoScored.
Ja, dann checke ich doch das mal mit SofaScore gegen und kann euch verkünden.
41 Pässe. Ach
nee, warte, ja. Sorry. Ich hab Scheiß gehört. Schneid das alles raus. Ich hatte noch irgendeinen alten Tab offen. Der hatte Lust, aber mir wurde alles bis zur 90. Minute angezeigt, aber die Stats waren offenbar noch irgendwie von Minute 20
In
oder
so. In der eigenen Hälfte hat er 8 Pässe Scheiße. Gespielt und hat da eine 100%ige Passquote.
Das ist es nämlich, was du da hattest, Martin. Tja.
Nee.
Doch?
Ich habe nicht die eigene Hälfte. Das ist dann Zufall jetzt, dass das hinkommt.
Okay.
So. Aber er hat auch 93, ist trotzdem geil.
Lassen wir jetzt drin oder schneiden wir?
Ach, das ist die Blamage, kannst du mal drin lassen.
Ja, ich habe ja auch auf Sané getippt mit der schlechtesten Passquote. Weil ich einfach dachte, der hätte nur 3-mal den Ball und hat den immer zu Kimmich zurückgespielt.
Das stimmt aber natürlich auch nicht. Der hat 80, weil Musiala hat 50, stimmt das?
Vielleicht einmal reloaden.
Ja, 13. 13 aus Musiala, 13 aus 26. Krass. Aber der hat auch die spektakulären Dinge versucht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Was machen wir jetzt dann quasi aus diesen paar Statistiken?
High-Quality Entertainment. Schade. Ich fand nur lustig Stürmer 100%. Da habe ich mich verarschen lassen. Schade.
Aber wie hat dir denn Havertz gefallen? Weil die Havertz-Wunderdebatte, weil man muss sich jetzt ja quasi ein Thema aus den Nägeln ziehen, wir nicht, aber quasi die sonstigen Medien, die täglich berichten, und ich prophezeie euch, es wird das Wunderdebatte-Thema werden.
Ich muss es aber auch. Also der hat ja nur positive Kennzahlen die ganze Zeit und Sané halt nicht so. Also die Frage muss gestattet sein, ob man Havertz dann auf rechts tut, ob man vielleicht Musiala auf rechts tut, ob man vielleicht auch, Musiala rausnehmen, at this point wahrscheinlich nicht so, aber...
Also du würdest Sané rausmachen, Havertz auf rechts, Undav in die Spitze, Musiala dahinter.
Ich habe auch schon überlegt, ob man Undav auf rechts probiert, aber das ist zu spät. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich würde schon Havertz rechts dann. Aber es ist schwer zu sagen, vielleicht auch Musiala rechts.
Mhm. Aber hast du mit Havertz auf rechts, hast du da eine Bedrohung nach innen ziehend? Also wie wichtig ist das? Weil im Grunde hast du ja auf beiden Flügeln der Winger, der Außenstürmer hat den Ball und bei beiden Flügeln gibt es die Gefahr, also müssen die Gegner beides verteidigen. Sowohl er geht an der Linie entlang an mir vorbei, als auch er zieht nach innen und spielt dann einen Pass oder schließt ab. Und das fehlt ja mit Havertz komplett. Kann man da drauf verzichten? Müsste dann nicht Metscher seine Rolle, die er jetzt ja in der rechten Halbspur hat, eigentlich anders dann interpretieren?
ich glaube nicht, dass es komplett fehlt und ich glaube nicht, dass es so entscheidend ist. Ich glaube, du spielst das dann auf der rechten Seite halt nicht so Dribbling fokussiert, spielst ein bisschen anders, aber das geht schon auch so. Havertz kann auch ins Dribbling gehen. Er hat es ja auch in einem Spiel gespielt, das sah das auch voll okay aus. Und er kann dann halt, er ist halt gut darin, von dort in die Spitze zu gehen und in Strafraumnähe irgendwie Gefahr zu sorgen. Das Hauptding ist, willst du auf ihn als zentralen Konterstürmer verzichten, aber du hast dafür Tempo auf Außen mehr, also der ist insgesamt vielleicht ein Ticken weniger Tempo, aber dafür mit Undorf auch ein Spieler, den du sehr, sehr gut mit Rücken anspielen kannst, also ich glaube, das ist gar nicht so dramatisch. Und willst du auf ihn als Zielspieler verzichten, so, den du sowohl tief schicken kannst, als auch auf den Körper spielen kannst, gerade wenn wir auch jetzt mal hochgepresst werden, das ist ja jetzt in dem Spiel quasi nicht passiert. Und also der fühlt sich halt schon als wichtiges Puzzlestück im Zentrum an. Meine These wäre halt, dass Undav die meisten Sachen, die Havertz dort macht, auch bringen kann, plus noch ein paar mehr. So, diese cleveren, schnellen Entscheidungen, da ist er meines Erachtens noch besser als Havertz. Und dann kann Havertz rechts einen guten Winger spielen und dann hast du die bessere Elf einfach.
Caro, ja, dann haben wir es ja. Also Havertz auf rechts, siehst du auch so?
Also ich habe jetzt Havertz gar nicht so negativ wahrgenommen im Zentrum und man muss ja jetzt auch erstmal möchte ich sagen...
Nee, gar
sagen,
nicht. Ich habe ihn gar nicht negativ wahrgenommen, okay, im Zentrum. Ich habe es negativ wahrgenommen.
Undav ist ja für Musiala gekommen, der jetzt, glaube ich, Wissensstand jetzt sich nicht schwer verletzt hat, sondern einfach, hat, glaube ich, beim Auswechseln zu Nagelsmann gesagt, dass er eigentlich gerne noch weitergespielt hätte. Wage ich jetzt einfach mal, dass wir da schon was anderes gehört hätten, wenn da tatsächlich was Schlimmes passiert wäre. Und deswegen, mir haben auch Undav und Havertz ganz gut gefallen. Also Undav auch, dieser dann ja eigentlich Zehner-Position. Und Havertz hat halt auch der ist vom Elfmeterpunkt, der ist so sicher. Also das ist ja jetzt nicht der erste Elfmeter, den er getroffen hat. Also da kann vielleicht ein Harry Kane, also da sind die ungefähr ähnlich von der Elfmetersicherheit. Aber es geht ja gar nicht darum, Havertz rauszunehmen, sondern ihn auf rechts zu stellen. Aber da finde ich, kannst du genauso dann anfangen zu überlegen, ob du Musiala auf den rechten Flügel stellst. Also
nein,
weiß ich jetzt nicht.
Ah, weiß ich nicht. Also, aber wisst ihr, welches
Deswegen,
Problem
ich
damit
nicht,
habe?
Deswegen, ich glaube nicht, dass... Vielleicht sehen wir ja stattdessen... ich glaube, dass Nagelsmann Sané die Chance geben wollte, einfach auf dem Platz zu bleiben und zu gucken, ob er nicht doch noch einen trifft. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht im nächsten Spiel eine Uraogo sehen. Anscheinend hat der ja da eher die Nase vorn, auch wenn wir ja... Leveling in der vorherigen Folge noch sehr gelobt haben und als unseren oder ich habe ihn als meinen Wunschkandidaten aufgestellt. Ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass Sané in der ersten Elf bleibt. Ich glaube, also
ich
komplett ohne Bedingung wird er ja nicht einfach spielen werden, oder?
Ja, aber also, weißt du warum? Also ich glaube, erstmal wird Sané spielen. Ich glaube, Nagelsmann wird ihn so lange spielen lassen, wie es irgendwie möglich ist. Weil meine Meinung dazu ist, ich finde das Gedankenspiel mit Havertz total, also ich würde auch Undav wahnsinnig gerne einfach in der Startelf sehen. Das würde einfach wahnsinnig gut passen. Aber wenn du jetzt Sané rausnimmst aus der Startelf, dann ist das Turnier für ihn vorbei. So habe ich ihn bisher als Spieler kennengelernt. Er ist nicht der Spieler, der dann im nächsten Spiel mal wieder Startelf spielen darf oder eben früher eingewechselt wird und dann sagt, jetzt zeige ich es allen und damit Erfolg hat, sondern dann rennt er sich noch mehr fest, dann trifft er noch mehr schlechte Entscheidungen. So wie ich Leroy Sané über seine Karriere im Verein wahrgenommen habe, war es, wenn du ihn verunsicherst, und das kann sogar was sein, was im Training passiert ist, dann steckt der fest in seinem Kopf oder in was auch immer. Deswegen glaube ich, kannst du das nicht machen. Ich glaube, du kannst ganz viele von diesen Spielern könntest du austauschen und könntest sie danach wieder reinrotieren in die Startelf und sie würden ungefähr da weiterspielen, wo sie aufgehört haben. Und Sané ist meiner Meinung nach dem, was ich bisher von ihm gesehen habe, genau die Ausnahme. Wenn du den jetzt rausnimmst, dann ist das Turnier von ihm vorbei. Dann hättest du ihn auch nicht mitnehmen müssen. Deswegen glaube ich, mach das nicht.
Wahrscheinlich aus dem Grund hat er ihn auch dann erst so ins ARD-Interview rein, dass er ihn erstmal gelobt hat für seine, weil er so sich bemüht hat und so viel defensiv gearbeitet hat und nach vorne gelaufen ist und so. was wo ich relativ optimistisch doch bin, dass es keine ernstzunehmende Meinung von ihm war, sondern einfach nur Sané braucht Lob so viel wie möglich. So, aber also mein Standpunkt, also ja, du hättest ihn nicht mitnehmen brauchen dann. Hätte sie noch nicht mit dem brauchen. Also das ist, glaube ich, die Frage. Ja, ja. Ich glaube, die Frage ist vielleicht auch ein bisschen so, wann man sich diesen Fehler eingesteht.
Okay, und wie gut ist da ist Julian Nagelsmann darin, sich Fehler einzugestehen?
Sehr gut.
Ja?
Weltbester Fehler-Eingesteher. Nehme ich an. Kennen wir ihn persönlich ja nicht so gut. Nee, ich weiß nicht. Ich muss auch fairerweise sagen, so Sané war zwar so, Sané fehlt diese letzte Effektivität, fehlen diese Entscheidungen im Angriff und so. Aber Sané kommt trotzdem recht häufig an seinem Gegenspieler vorbei und kreiert irgendwas. Das kann auch mal was Effektives sein. Er legt auch mal den Ball auf Pavlovic quer, so. Das ist jetzt nicht alles, dass der komplett Schrott spielt und die ganze Mannschaft, ja, vor die Wand fährt damit, so, ne? Also, so schlimm ist es nicht. Und UNDAF als Einweg generell, gute Einwechselspieler zu haben, ist was im Fußball sehr unterschätzt wird. Und UNDAF als Einwechsel zu haben, ist wirklich eine geile Nummer. Das muss man auch sagen. Also, ich habe schon häufiger Situationen gehabt, wo ich dachte, diese Mannschaft, wenn du den Spieler, es wäre so geil, jetzt diesen Spieler als Einwechselspieler bringen zu können. Das würde uns so einen Boost geben, weil es schon häufig so ist, dass gerade schnelle Stürmer, das ist bei UNDAF nicht so der Fall. Deswegen, ich glaube, UNDAF ist eigentlich eher ein Startelf-Stürmer. Aber trotzdem ist es so, für Stürmer, Stürmer sind, wenn sie eingewechselt werden, wenn die anderen schon ein bisschen Platz sind, die haben einfach, das ist nochmal, als wären die in der Liga besser, so. Und deswegen dann gerade mit UNDAF, der so effektiv ist, der so gut darin ist, aus einer gefährlichen Szene dann auch eine Torszene zu machen, den als Bonus hinten drin zu haben, das ist schon geil. Ich kann schon verstehen, warum Nagelsmann das haben will. Und ich glaube auch so, wenn die Mannschaft weit kommt im Turnier, dann bestimmt auch, weil dieser Schachzug dann funktioniert. Aber ich würde die Chance, weit zu kommen, ein bisschen höher einschätzen, wenn man sagt, lass den einfach spielen.
Ja, ihr habt gute Argumente, wie gesagt. Aber ich sage ja auch nicht, dass es meine Meinung ist. Ich hätte Sané schon gar nicht mitgenommen. Aber weil er jetzt eben mit dabei ist, gehe ich davon aus, der wird jetzt erstmal durchgeschleppt, solange es geht. Weil so war es bei Bayern zum Beispiel unter Nagelsmann auch. Und da war es nämlich auch schon so, dass Nagelsmann ihn gelobt hat nach Spielen, die eindeutig nicht gut waren. Einfach, weil man eben, das wusste man ja auch irgendwann auch, das braucht Leroy Sané. Und das ist ja auch dann schön, dass er es vom Trainer bekommt. Aber er macht es halt dann wahrscheinlich noch schwieriger, so jemanden rauszunehmen. Caro, gibt's denn sonst noch Spieler? Ich habe gerade überlegt, ob wir eigentlich Awards vergeben wollen. MVP, Unsung Hero und Moment des Spiels. Vielleicht könnten wir damit reinstarten und noch weitere oder auch schon bereits besprochene Personalien abhandeln. Wer wäre denn dein MVP dieses Spiels gewesen?
Nathaniel Brown. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Da möchte ich mich nicht nochmal widersprechen. Die Seite war für mich super stark, guten Standard, viel schönes Tempo gehabt, an vielen Szenen beteiligt gewesen. Ein Tor, eine Vorlage, ist für mich klar der Man of the Match, MVP, wie auch immer. Ich glaube, offiziell ist es übrigens Kai Havertz geworden, aber ja. Der war sehr aktiv, hat den Platz genutzt. Top.
Aber wirklich.
Top, ja. Top.
Gut, und Kai Havertz natürlich mit Tor und also mit zwei Toren, wahrscheinlich kommt das auch daher. Martin, würdest du bei MVP Nathaniel Brown mitgehen oder würdest du auf jemand anderen gehen?
Ja, Brown ist obvious pick.
Okay, dann gehe ich nämlich auf was anderes.
Also wenn ich jetzt nicht zwangshaft auf was anderes gehen will, dann würde ich wohl auch auf Brown gehen.
Ich gehe auf jemanden anderen, weil ich glaube, dass Brown, also der wäre für mich der Unsung oder dann der besungene Hero gewesen. Der MVP war aber meiner Meinung nach, es ist langweilig, aber es ist immer noch Florian Wirtz. Ist es nicht krass, wie viel einfach immer über die Seite von Florian Wirtz geht? Und wenn Florian Wirtz eine gute Idee hat, dann wird aus dem Angriff was. Und wenn seine Idee nur so mittelgut war, dann wird aus dem Angriff mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit was. Ey. Aber er gewinnt den Ball vielleicht wieder zurück.
Ey, ich muss auch nochmal meine Empörung kundtun, dass Sané das Ding nicht macht, was ihm Wirtz auflegt. Was ein geisteskranker Pass,
ey. Der war
ey.
Wirklich krass, ja.
Holy shit. Und dann einfach den am Boden liegenden Gegenspieler anschießen, ey. Junge.
Okay, wir nehmen ihn doch aus der Startelf. Du hast mich überzeugt.
Aber er hat ihn schön angenommen, den Ball.
Ja. Es war auch ein guter Laufweg. Also nee, eigentlich war es ein Scheißlaufweg, weil kein Mensch diesen Pass spielen kann. Aber weil da Wirtz am Ball ist, war es ein guter Laufweg.
Aber sprecht ihr nicht gerade von unterschiedlichen Szenen? Martin spricht von dem Pass in der 33. Minute.
Nee,
und
ja. ich weit in die zweite Halbzeit.
Genau,
rede
du sprichst so, nämlich von der Sorry. In der 63. Minute. Da war es ja. der Ball von Tah. Und den hat er nämlich Sorry. Toll angenommen, aber der Schuss war dann halt fürchterlich. Also Tor war offen, ja. Er will ihn oben reinsetzen, er setzt ihn in den Oberrang. Also nicht ganz so schlimm, aber.
Ja. Der Pass von Wirtz war eine wichtige Information bei der Szene. Ja. Ja.
Aber, und Wirtz hat mehrere solche Pässe gespielt, muss man sagen. Der hat auch Pavlovic einmal so in Szene gesetzt, der war auch super.
Ich wollte auch nochmal über das 1-0 reden, weil das war so eine schöne, das war so eine schöne Bilderbuchszene für so technische Kleinigkeiten, die einen riesengroßen Unterschied ausmachen. Ja. Das hat schon bei Mecha angefangen. Das finde ich auch so, das sind so die Sachen, die mir an Mecha am besten gefallen, dass der manchmal so in der Ausführung von Pässen so Kleinigkeiten macht, die wirklich schwer zu kontrollieren sind. In dem Fall, dass er quasi den Ball aus dem Loslaufen spielt. Also der ist, nachdem er den Pass spielt, ist er so schnell in der Vorwärtsbewegung, weil der quasi schon in die Vorwärtsbewegung reingeht und dann in der Vorwärtsbewegung den Pass erst drüber spielt. Und Wirtz macht dann was Ähnliches, nämlich, dass er in die Drehung reingeht, also es so aussehen lässt kurz, als ob er weggeht aus der Szene, was die meisten auch da machen wird, weil die Szene ist ja total dicht. Und dann aus dieser Drehung nach rechts spielt er dann den Pass aus dem Fußgelenk nach links. Das macht er auch ganz oft, dass er so erst noch so eine fintierende Bewegung voranstellt, bevor er diese Bälle da reinspielt, damit die Gegner eben kurz auf was anderes reagieren und kurz einen falschen Schritt machen. Und deshalb und dann macht er auch dieses, aus dieser sowieso schon technisch schwierigen Situation, aus dem Wegdrehen, aus dem Fußgelenk, den da reinzuspielen, spielt er den dann auch so butterweich, dass ein Mecha mit einem perfekten Tempo den genau mit dem ersten Kontakt einfach abschließen kann. Das hat Müller auch nochmal gelobt nach dem Spiel, dass Wirtz da so unfassbar gut ist, die Dinger so aufzulegen, dass du gar nichts mehr machen musst mit dem Ball, du musst ihn nur noch reinhauen. So. Das war eine sauschöne Szene.
Und er zieht ihn doch auch noch so ganz leicht zurück, den Ball. Weil der Verteidiger genau. dreht sich mit und er zieht den Ball ganz ja. leicht weg vom Fuß des Verteidigers und dann gibt er ihm diesen sanften Touch. Also Florian Wirtz, MVP. Ich finde es schön, dass ihr mir da zustimmt. Absolut tolles Spiel. Unsung Hero, Martin, wenn du bist, dann darfst du mal vorlegen. Wen würdest du denn da nominieren?
Ich habe das Gefühl, wir nehmen immer Kimmich. Also zum Beispiel, weil so die ganze EM war, das war schon immer so, es war immer Kimmich, Unsung Hero oder Havertz.
Ja,
ich würde mal Musiala nehmen vielleicht, weil so, das liegt vielleicht auch am Gegnerniveau, man hofft es nicht, aber realistisch betrachtet ist es wahrscheinlich so. Aber deshalb wieder in vielen Situationen, trotz 50% Passquote, sehr, sehr an den, sehr an Peak Musiala erinnert in ein paar Sachen. Und waren geile Sachen dabei und das ist auch einfach, ist auch Unsung insofern, als dass es auch einfach, es ist so geil, ihm beim Fußballspielen zuzugucken, wenn er on fire ist und wenn er einfach versucht und wenn er damit durchkommt. So, das sind einfach so viele schöne Momente, dass es trotz 50% Passquote dann noch geil ist.
Ja, vor allem, was ich bei ihm interessant fand, war, der hatte wieder den ganzen Blumenstrauß an offensiven Aktionen mit dabei. Also er hat mal geschossen in der Situation, wo man sich gedacht hat, Pass wäre jetzt eigentlich auch noch eine Option gewesen. Er hat gepasst in der Situation, wo man schon laut geschrien hat, schieß doch! Er hat mit einem schwachen Fuß abgeschlossen, wo man sich dachte, ja gut, daraus kann jetzt nichts werden, weil viel zu spitzer Winkel, und damit macht er sein Tor. Er hat Dribblings gewonnen, die man nicht gedacht hatte. Er hat aber auch ein totales Quatsch-Dribbling gemacht. Du hast es ja vorhin erwähnt, im Mittelfeld. Also es war wirklich wieder so alles, was du von Jamal Musiala haben kannst, aber er hatte Spaß dabei. Und wahrscheinlich, Caro, ist es genau das, was dieser Spieler braucht gerade. Spaß, Selbstvertrauen. Das Tor hat sicherlich auch nicht geschadet. Deswegen.
So, ich will noch das kurz ist erwähnen, mein Moment des Spieltags, nämlich das 4-1 war es.
Du musst erst noch Unsung Hero.
Ja, das hat bloß gerade so Musiala gut gepasst.
Ich will noch kurz zu Musiala sagen, bevor das weg ist, das Thema, dass das sehr, sehr schade war, dass die Szene, an die du denkst, mit dem er müsste schießen und dann passt er nochmal, aber dieses Ding auf, das, was er dann so vertikal spielt auf Havertz, wo er quasi durch ist und so 8 Meter vorm Tor dann vor der Verteidiger vor ihm ist und Havertz frei ist und er eigentlich Havertz den Ball auflegen will. Und den spielt er eigentlich, der versucht ihn auch so butterweich, ganz leicht nur nach vorne, dass er vor Havertz reinrollt, ja, genau, und vor Havertz dann direkt den Schuss nehmen kann. Und er spielt den halt einen Ticken zu weit innen. Ich glaube auch, weil Havertz in dem Moment den Schritt nach außen macht. Weil Havertz denkt, ich muss den Ball noch annehmen, deswegen brauche ich einen Meter mehr Platz. Und deswegen, das war so eigentlich richtig geil gespielt von Musiala, aber so eine kleine Misskommunikation, die dann die Szene richtig blöd aussehen lassen hat, das war ein bisschen schade.
Der passt bestimmt den Laufweg und nicht andersrum, aber das ist eine andere...
Andersrum.
So, Caro, aber das 4-1, dein Moment des Spieltags, willst du dazu noch was sagen oder willst du deinen Unsung Hero nominieren?
Nein, genau deswegen, wegen dem, was ihr gerade gesagt habt, wegen den vielen Szenen von Musiala, die er hatte, wegen dem Ganzen, was er probiert hat, hat einfach ein super Spiel gemacht, alles in allem. Und dann das Tor, die Kirsch auf der Sahnetorte. Deswegen ist es mein Moment des Spieltags.
Und wer ist dein Unsung Hero?
Ach, mein Unsung Hero. Ja, die haben ja fast alle getroffen. Das ist irgendwie ganz, ganz schwierig jetzt. Und die nicht getroffen haben, weiß ich nicht.
Darf ich dir jemanden vorschlagen?
Pavlovic hat ein okay, gutes Spiel gemacht. So?
Du hast doch deinen eigenen noch. Wieso willst du ihr einen vorschlagen?
Nee, weil, also ich hab ja
weil, weil jetzt genau das passiert ist, was ich befürchtet habe, Martin. Ich habe es antizipiert. So gut kenne ich Caro inzwischen. Sie hat nämlich gerade meinen Unsung Hero schlecht gemacht, weil sie gesagt hat, ja, Pavlovic hat ein okayes Spiel gemacht. Ich wusste es verdammt nochmal.
Nee, stopp. Ich spule jetzt zurück und sag, mein Unsung Hero.
Aber damit hast du doch einen besseren Case.
Ganz klar, Nico Schlotterbeck. Mhm. Macht überhaupt keinen Sinn, weil er ein Tor gemacht hat. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, in
aber
der Sendung
auch kritisiert
vor dem,
für das 1-1 und er kann nichts dafür. Deswegen anfangen.
Vor dem Fehler hat er 2 Konter entschärft.
Ja.
War auch kein Fehler.
Nico Schlotterbeck ist ja sowieso der beste Innenverteidiger der Welt. Das wissen wir ja sowieso alle. Nehme ich jetzt als Unsung Hero, damit ich nicht so eine halbgare Grütze jetzt über Alexander Pavlovic rede, bevor Max
wenn er vorher kritisiert wird. Ist doch super.
Nee, ich will es aber gar nicht hören, weil Alexander Pavlovic hat sich still und heimlich, er ist noch kein Toni Kroos, aber er ist schon wirklich nah dran manchmal, weil er mit einer Selbstverständlichkeit die Bälle verteilt. Und es war nicht sein bestes Spiel und deswegen ist er unsung. Und er hatte auch diesen einen Schuss, den Wirtz auflegt, wo er aus 16 Metern schießt und man sich denkt, also manchmal wirst du ja für deine Schusstechnik gelobt. In der Szene hat man es nicht gesehen, aber ich finde es Wahnsinn, mit welcher Selbstverständlichkeit er in diesem Zentrum, das so dicht war, immer wieder reingespielt hat ins Zentrum, sich angeboten hat, im Zentrum selber dann nochmal Dinge kreiert hat. Pavlovic ist ja keiner, der den Pass spielt und dann stehen bleibt, sondern jetzt nicht ganz so dynamisch wie Metscher, der das Spiel und Geh sehr dynamisch interpretiert hat beim 1-0. Du hast es ja beschrieben, Martin, aber Pavlovic macht das auch schon gut. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die geht halt unter, weil die großen Torbeteiligungen hatte er nicht und wir kennen es halt jetzt inzwischen alle, aber der Typ ist einfach immer noch unfassbar jung. Er ist auf eine sehr dramatische Art und Weise um die EM gebracht worden durch Verletzung. Also mein Unsung Hero in natürlich einem Team, in dem fast jeder ein Tor gemacht hat, deswegen bleiben nicht so viele Unsungs übrig, ehrlicherweise. Aber Alexander Pavlovic, finde ich, guten Start in dieses Turnier gehabt.
Du, Schweinsteiger hat ihn mit Rodri verglichen. Also da ist auch Toni Kroos nicht so schlecht, nicht so weit hergeholt. Ich habe nur mit so einem halben Ohr zugeholt. Ich habe nur Rodri gehört und was, wo ist er denn jetzt? Wen meint er denn? Und dann, ach so, ja, okay. Warum nicht, ne?
Sag. Ich möchte noch ergänzen, dass natürlich, du hast gesagt, er war still und heimlich und wir hätten natürlich noch einen Spieler, der ist noch stiller.
Mhm. Ja, und wenn Stille sich verschluckt, dann musst du den Heimlichgriff anwenden. So wird ein Schuh draus. Und in diese Stille hinein.
So wird kein Schuh draus.
Frage ich jetzt Martin, was war dein Moment dieses Spiels?
Manuel Neuer macht den Abwurf hinterm Rücken.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann war denn das?
Das Spiel schon abgepfiffen. Ist trotzdem ein Spiel des Spieltags. Fickt euch alle.
Ach Mann, Martin, ey, wirklich, ey. Was ist denn heute mit dir los? Holst du uns irgendwelche Fake-Statistiken? Ja, okay, gut. Ich sehe schon, dich hat dieses Spiel ja wirklich begeistert, wenn du da eine Szene nimmst, die nicht im Spiel stattgefunden hat. Weißt du was? Ich double down. Ich gehe jetzt drauf und nehme auch etwas, was nicht im Spiel stattgefunden hat. Aber nach einem 1:7 vor der Kurve zu stehen und du wirst so gefeiert von den Fans aus Curaçao, die dieses ganze Spiel zu einer Party gemacht haben, dem man auch wirklich dieses 1:1 so gönnen konnte. Es war, ehrlicherweise war es ja einer der schönsten Momente bei dieser Weltmeisterschaft bisher, dass Curaçao hier das 1:1 erzielt und dann danach zu sehen, wie sie gefeiert wurden, nach allem, was ich bisher von Menschen von vor Ort gehört habe, war es auch irre laut im Stadion. Also ich würde sagen, wie die Curaçao-Fans ihr Team gefeiert haben, mein Moment dieses Spiels.
Das war Curaçao geil. Warte, Curaçao geil. So ist die Aussprache.
Ja, okay, er wurde ein bisschen besser, aber insgesamt habe ich den Eindruck, du schläfst gerade nicht genug, Martin. Kann das sein?
Ich bin heute um 10 ins Bett gegangen.
Morgens?
Ja.
Ja, okay, ich sehe schon. Keine weiteren Fragen. Ja. Ich würde sagen, dann belassen wir es doch dabei. Alles weitere dann nach dem Elfenbeinküstenspiel. Am Samstagabend um 22 Uhr geht's weiter. Da sind wir dann genau in Martins Zeitzone quasi. Da erleben wir ihn ganz frisch und ausgeschlafen.
Da werde ich brillieren.
Ja, ein bisschen Erwartungsmanagement finde ich da gar nicht so schlecht. Ich danke euch beiden sehr. Caro Kipper, vielen Dank, dass du mal wieder Zeit für den Rasenfunk hattest.
Danke euch. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Da werden wir immer fitter. Also
ja, man wird unseren Augenringen beim Wachsen zuschauen sehen. Ja, das befürchte ich leider aus. Und herzlichen Dank an Martin Rafelt. Folgt der Spielverlagerung Academy auf Instagram, dann erfahrt ihr auch so manche taktische Feinbeobachtung nochmal zum Turnier, möchte ich sagen. Gefällt mir sehr gut, Martin, was du da machst. Danke dir.
Dankeschön.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Man kann es nicht genug betonen dieser Tage, in der so viele andere Podcasts jetzt gerade für den offiziellen Foodbring-Dienstleister der WM oder für irgendwelche Sportwetten klitschen werben. Wir müssen das zum Glück hier im Rasenfunk nicht machen. Wir müssen uns nicht abhängig machen von einzelnen Sponsoren oder gar von Werbeeinschaltungen. Und das können wir nur deshalb anders machen, weil ihr uns freiwillig Geld überweist auf rasenfunk.de. Wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Auch in der Podcast- und der Videobeschreibung. Es geht wirklich ganz schnell auf jedem erdenklichen Weg. Und ich danke allen, die das getan haben oder die vielleicht jetzt auch die WM-Berichterstattung zum Anlass nehmen, genau selbiges zu tun. Namentlich will ich danken in dieser Folge Kati W. aus M., Luca Malotelli, Philipp aus Pöcking und Horst of War. Herzlichen Dank für euren Support. Feedback wie immer sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch sehr das Tribünengespräch zur WM 26. Neben unserem wöchentlichen WM-Panel haben wir auch nochmal generell auf dieses Turnier geblickt. Gab schon sehr gutes Feedback dazu. Freut mich sehr. Vielleicht wollt ihr da noch reinhören. Und ansonsten empfehlt uns bitte weiter. Sagt anderen, dass es diese Sendung hier zur WM gibt und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. In diesem Feed gibt's die nächste Folge dann eben Samstagnacht. Bis dahin, bleibt oder werdet gesund. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.